Technik, die was trägt. Ingenieurkunst, die bewegt. IMG-Cast, Technik in Aktion. Seid ihr bereit? Der Podcast geht jetzt los.
Herzlich willkommen zum Inchcast, dem Science Talk der Ingenieurkammer Baden-Württemberg. Heute wird's anders. Heute sprechen wir nicht über Baustoffe, Energiequellen oder Mobilitätskonzepte, sondern über große Fragen der anderen Art. Was ist gut? Was ist gerecht? Und wer entscheidet das eigentlich? Wir Menschen oder bald unsere Maschinen?
Unser heutiger Gast ist Professor Raffaela Hillerbrand. Sie ist Technikphilosophin am Karlsruher Institut für Technologie und beschäftigt sich mit der Ethik des Forschens und Entwickelns. Vor allem, wenn es um komplexe Technologien wie künstliche Intelligenz geht. Denn eins steht fest: Technik ist nie neutral. Sie formt unsere Welt, beeinflusst unser Handeln und ist damit auch immer eine moralische Angelegenheit. Doch was passiert, wenn wir anfangen, Verantwortung an Algorithmen abzugeben? Haben Maschinen eine Moral? Oder brauchen sie überhaupt eine? Und was bedeutet das für uns als Gesellschaft?
In dieser Folge verlassen wir die gewohnten Ingenieurspfade und tauchen ein in die Philosophie, in Denkmodelle, ethische Dilemmata und die Zukunft des Zusammenlebens von Mensch und Maschine. Raffaela Hillerbrand bringt nicht nur kluge Gedanken mit, sondern auch die Fähigkeit, abstrakte Fragen ganz konkret, lebendig und nachvollziehbar zu machen. Freuen Sie sich also auf eine ungewöhnliche, inspirierende und sehr spannende Folge. Viel Spaß beim Hören. Ja, los geht's. Heute hier aus dem sonnigen Karlsruhe. Bei bestem Wetter sitzen wir im KIT in den Büroräumlichkeiten von Professor Raffaela Hillerbrand. Hallo Raffaela.
Hallo, guten Morgen.
Schön, dass wir da sein dürfen. Unser Thema heute ist: Technik ist nie neutral, eine kleine Philosophie der KI. Und wir starten immer mit drei Fragen. Unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer kennen das schon. Mache ich die erste Frage, Witold?
Mach du doch die erste Frage. Drin.
Okay. Raffaela, die erste Frage wäre: Das wollte ich als Kind werden.
Ich wollte zwei Dinge werden in der ersten Klasse. Ich wollte Klosterschwester werden und ich wollte Astronautin werden.
Oh.
Wow.
Das passt, glaube ich, auch so ein bisschen zu meinem Lebenslauf, weil so diese, na gut, vielleicht dann eher Theologie, aber was sich dann die Philosophie entwickelt hat und ja die Begeisterung für Naturwissenschaften und Technik, sieht man, glaube ich, da auch schon ganz gut. Mhm. Ich glaube, die Astronomie hat mich immer fasziniert und ich war auf einer Mädchenschule und die war damals auch noch durch Nonnen geführt.
Also von daher
hatte ich an. Ach, wie sehr schön, sehr lustig.
Wie hieß deine?
War eine Maria-Wart-Schule.
Ah, okay, ich war auf dem St. Agnes.
Klosterschüler unter sich.
Ja, genau.
Mädchenschüler.
Ja, genau, dann kann man vielleicht auch dazu sagen, dass es tatsächlich heute noch in Europa so ist, dass Frauen von Mädchenschulen, von nicht koedukativen Einrichtungen vermehrt in die MINT-Fächer gehen.
Ja, also, stimmt.
Ach echt?
Ja,
ja.
Weil
ach,
wir anders gefördert werden.
Aha, okay.
Und weil nicht so diese Hemmung besteht, ne, dass man sich den Jungs da irgendwie im Konkurrenzverhältnis nicht traut, da irgendwie Fragen zu stellen im MINT und so.
Okay. Genau. Also ich glaube, so die Studien gehen dahingehend, dass sich Mädchen auf Mädchenschulen einfach viel stärker ihren eigenen Fähigkeiten und Interessen entwickeln können.
Okay.
Und das ist schon schockierend,
okay,
finde ich, in der heutigen Zeit, wo man sich denkt, es gibt ja doch sehr wenige Mädchenschulen.
Yeah.
Und wenn die dann immer noch überrepräsentiert sind in den MINT-Fächern.
Yeah. Ja. Oh, da muss ich jetzt aber gleich mal rein. Also ich will jetzt nicht so freudianisch werden, aber wenn wir jetzt schon heute, wann sollen wir über Geistesthemen sprechen, wenn nicht heute? Könntest du dir vorstellen, weil ich stelle mir immer vor, dass so eine Klosterschule, dass das so eine gewisse Enge hat und dein, wenn du dann eine Begeisterung entwickelst für den Weltraum, für der Erde, dem Irdischen, sage ich mal, irgendwie entkommen, siehst du dann Zusammenhang?
Ich glaube nicht. Also das könnte natürlich sein, aber da müsste ich, glaube ich, sehr lange drüber nachdenken, wie ich als Kind gedacht habe.
Okay.
Das kann ich jetzt nicht. Ich glaube, es ist so die generelle Begeisterung von Kindern für die Raumfahrt das Weltall.
Gut, alles klar. Spannend. Zweite Frage. So stellte ich mir zu Beginn meiner Laufbahn meinen Arbeitsalltag vor.
Ich glaube, sehr international, Austausch mit Forschern über dem ganzen Globus, und sehr viel Forschen, Schreiben, Austausch mit Kollegen. und realisiert hat sich das international. Mein Alltag ist deutlich weniger Forschung, als ich mir das so vorgestellt hatte.
Ich glaube, es gibt viele, die fragen sich so ein bisschen, okay, so im Alltag, was macht ein Philosoph eigentlich beruflich?
Ja, ja.
So, ist dein
Beruf nicht so greifbar.
Besteht jetzt dein Beruf darin, Bücher zu lesen? So? Aber ich meine, okay, jetzt bist du Professorin, vielleicht dann...
Also die philosophische Arbeit wäre argumentativ zu analysieren, also Argumente für was auch immer, ja, sei es jetzt die Wissenschaftstheorie, die Technikphilosophie oder die Philosophie des Geistes zu durchdenken und das dann auch mit Kollegen natürlich durchzusprechen. Und was uns, glaube ich, von empirischen Wissenschaften unterscheidet dann in der Arbeit ist, bei uns sind die Publikationen, also das Buch lesen natürlich auch, aber vor allem das Buch schreiben oder vor allem die Peer-Reviewed Journal-Publikationen schreiben, der wesentliche Teil der Arbeit. In den empirischen Wissenschaften ist es oft so, man macht die Forschungsarbeit und fasst dann schnell zusammen.
Das Texten ist die Arbeit so ein bisschen.
Ja, genau. Die argumentative Analyse ist das, was wir machen. Ja. Mehr haben wir nicht anzubieten und auch nicht weniger als Philosophen.
Ja.
Und jetzt hast du gerade schon gesagt, du bist super viel international unterwegs. Das heißt, weltweit oder?
Also ich glaube, wir haben stärker noch als vor allem die Teile der Naturwissenschaften den Fokus auf die westliche Welt. Also international heißt bei uns meistens tatsächlich noch USA, Europa und die anderen Länder sind deutlich weniger vertreten. Das sind wir, glaube ich, nicht so weit wie einige Naturwissenschaften. So die großen Fachverbände versuchen das aufzugreifen, dass man Leuten aus anderen Ländern dann auch die Möglichkeit gibt, zu reduzierten Sätzen auf der Konferenz teilzunehmen. Aber da laufen wir ein bisschen hinterher.
Okay, und gibt es eigentlich, ich finde, ihr da Wiener ist ergeben, ich hätte schon super viele Fragen.
Ja, Wahnsinn.
Weil wir auch so ein bisschen neu in dem Bereich sind. Gibt es auch, dass man, sage ich mal, vielleicht irgendwie so indische Philosophie studieren kann und dann nichts über Aristoteles oder so lernt, oder?
Also es gibt jetzt in einigen westlichen Ländern sowas wie internationale Philosophie. Und da wird natürlich mehr zum Beispiel indische Philosophie, Philosophie aus dem islamischen Bereich gelehrt. Aber es bei der Philosophie um die argumentative Analyse geht, ein Argument ist stichkräftig oder nicht, egal vor welchem kulturellen Hintergrund ich sage, ist natürlich eigentlich das Philosophieren als solches genauso wenig kulturabhängig wie jetzt die Teilchenphysik. Von daher besteht kein guter Grund, dass wir nicht genauso international sind wie alle anderen Fächer. Das sind einfach so kontingente Gründe.
Und wo hast du dann studiert, Raffaela?
Ich habe ursprünglich an meinem Heimatort studiert, also wo ich noch in der Schule war, in Erlangen, an der FAU. Und bin dann, ich habe ja in beiden Fächern promoviert. Ich habe Physik und Philosophie studiert. Wie man so ein bisschen an meiner Berufsorientierung schon in der ersten Klasse sah. Das wurde da aus Theologie und Astronomie.
Aber hast du es dann beides auf Diplom parallel studiert?
Das eine auf Diplom und das andere auf Magister. Und man war ja damals noch relativ frei und... Das Diplomstudiengang war natürlich sehr strukturiert und der Magister war deutlich freier. Und das sind natürlich auch zwei Fächer, die sich methodisch sehr ergänzen. Also wenn ich genug hatte von der Philosophie, konnte ich mehr Physik machen und andersrum. Genau, und dann bin ich tatsächlich zur Promotion in Physik nach Münster gegangen und dann bin ich auch schnell ins Ausland. Also ich war auch während dem Studium schon in Liverpool, dann mehr mit Mathe und Physik als mit Philosophie. Und weil es auch einfach einfacher ist, ja, die Philosophie lebt ja doch von der Sprache. Ja. Die Argumente, die wir entwickeln, ist nicht die Mathematik. Ja. Die ist in Englisch genauso einfach oder genauso schwierig wie auf Deutsch. Aber in der Philosophie ist das natürlich stärker sprachabhängig. Und genau, und dann bin ich tatsächlich viel im Ausland gewesen. Ich kam jetzt auch ans KIT, also nach Karlsruhe zurück, über meine letzte Station war die TU Delft in den Niederlanden. Und ich war davor in Oxford und in Nizza in Südfrankreich.
Ja, du bist richtig rumgekommen. Da kommt man sich so vor wie so eine Landpomeranze hier.
Es ist schon am Wissenschaftsbetrieb auch. Also wenn man, also manche sehen das als Pflicht. Ich fand das immer die Kür ganz wunderbar.
Okay, letzte Frage. Diese Errungenschaft oder dieses bahnbrechende Projekt meiner Branche fasziniert mich bis heute.
Das ist tatsächlich für einen Philosophen eine ganz schwierige Frage, weil wir haben jetzt so richtige Durchbrüche, Errungenschaften ja gar nicht. So geht die Philosophie ja nicht vor. Und ich glaube, ich könnte vielleicht zwei Dinge nennen. Das eine ist, das hatten wir ja gerade schon, mich fasziniert die Art und Weise, wie die Methode der Philosophie, also diese argumentative Analyse. Und ich glaube auch, das geht dann auch in meinen Alltag über. Mich faszinieren auch Menschen, die aufgrund besserer Argumente ihre Meinung ändern. und einsehen können, dass es bessere Argumente gibt, auch bessere vielleicht empirische Basis, um zu argumentieren. Aber manchmal hat man ja einfach auch Argumentationsfehler. Das ist, glaube ich, das, was mich am meisten in der Philosophie fasziniert. Aber es gibt tatsächlich auch eine Errungenschaft im um die 2000er herum, die auch jetzt für meine eigene Arbeit wichtig ist. Ich befasse mich also an der Grenze mit Wissenschafts- und Technikphilosophie, also wie geht denn Wissenschaft und Technik vor, aber auch mit Ethik. Und Heather Douglas hat um 2000 festgestellt oder argumentiert, dass alle empirischen Wissenschaften durch ihre empirische Forschung auch schon wertbeladen sind in einem normativen, in einem ethischen Sinn. Also ganz einfach kann ich mir irgendwie empirische Wissenschaften so vorstellen, ich untersuche x Fälle im Labor, also x Kupferstücke und schließe dann daraus, dass alles ein elektrischer Leiter ist. Und ich muss natürlich meine empirische Basis immer irgendwo abbrechen. Wir nennen das unsere Induktionsbasis. Und dann hat sie herausgestellt, dass wann ich meine Forschung abbreche, wie viel als empirische Basis ich als genug empfinde, hängt auch von Werturteilen ab. Also wenn es um die Frage geht, ist der Impfsatz, ist dieser Impfstoff sicher, dann hängt das viel von gesellschaftlichen Werten ab, der kontingenten Situation, in der sind wir gerade in der Pandemie und so weiter. Ja. Was ist die Schwere der Krankheit, gegen die wir impfen und so weiter. Und das ist tatsächlich was, was auch in meiner eigenen Arbeit jetzt wichtig ist und mich fasziniert. Diese Verknüpfung zwischen empirischer Forschung, Epistemologie und ethischen Werten.
So ein bisschen wie so in der Ethnologie oder so, dann so Wissenschaften, wo man so beobachten muss, dass man irgendwann gesagt hat, okay, allein schon die Anwesenheit einer beobachtenden Instanz, die dann Mitschriften macht, verändert das, was passiert. Und deswegen kannst du eigentlich gar nicht objektiv was beobachten. Wenn Menschen, sobald eine Kamera im Raum ist, sind Menschen ja schon anders als ohne.
Genau.
Sobald ein Mensch der Forscher mit im Raum ist, sind sie schon anders als ohne. Und deswegen ist allein schon der Akt des Forschens verändert dann das Erforschte und so weiter.
Genau, das ist nochmal ein anderer Punkt, aber es ist auch so eine ähnliche Forschung,
so ein
methodologischer Punkt, dass diese objektiven Aussagen, die wir glauben zu haben, gar nicht so objektiv vielleicht sind oder zumindest auch wertebeladen sind. Und das Interessante bei dieser Art von Douglas' Formulierung des Induktionsproblems ist, dass Werte bei jeder Art empirische Untersuchung hineinkommen.
Mitschwingen, okay.
Also allein die Beobachtung als solche, solange sie endlich ist, das ist sie halt. Ja. Selbst mit KI.
Folgt Strukturen, die irgendwie geformt sind. Okay, verstehe.
Wow.
Gut, ich würde sagen, wir leiten so ein bisschen ein. Wir wollen ja eigentlich dann so ein bisschen zu dieser Philosophie der KI kommen, aber ich dachte, wir leiten so ein bisschen ein mit der Mensch und die Maschine an sich. Raffaella, wie ist es denn überhaupt jetzt? Hast du mir im Vorgespräch gesagt, du beschäftigst dich mit Ethik und unter anderem mit Ethik und KI, Ethik für KI, Maschinen und Ethik und so weiter. Ist es denn so, dass an sich Ethik und Moral, also könntest du nochmal den Unterschied, was ist es überhaupt? Und ist es so, dass wir Menschen das haben oder ist das alles schon, also kommen wir mit bestimmten Vorstellung auf die Welt oder ist das alles ein Konstrukt und alles könnte auch genauso gut anders sein und ist daher auch austauschbar? Oder gibt es ewige, für uns Menschen ewige Werte so?
Ja, vielleicht fange ich einfach mal an, was wir unter Moral verstehen und dann, was wir unter Ethik verstehen. Das sind jetzt viele Fragen. Die Moral ist ein spezifisches Normensystem. Also wir kennen ja Normensysteme aus dem Recht, wir kennen Normensysteme auch von der Straßenverkehrsordnung. Und moralische Urteile oder moralische Normensysteme sind in dem Sinn speziell, dass wir immer von starken Wertungen ausgehen. Dinge sind richtig falsch, es ist gut, es ist böse. Mit diesen starken Wertungen unterwegs sind, die auch sehr oft schwarz-weiß sind oder schwarz-weiß gedacht werden. Und jetzt ist die Ethik, die philosophische Ethik, die Reflexion auf Normensysteme. Und genau, das ist so die erste Unterscheidung. Und moralisches Verhalten, die Frage war ja so ein bisschen...
Also habe ich das richtig verstanden? Ethik ist quasi darüber nachdenken, ob das überhaupt schlimm ist, zu lügen.
Genau, oder welche argumentative Basis haben wir?
Du sollst nicht lügen.
Genau.
Okay.
Genau.
Okay. Ja.
Genau, und da gibt es dann vielleicht auch, da kann man auch sehr schön nochmal den Unterschied zu den Naturwissenschaften, den empirischen Wissenschaften klar machen. es ist verboten zu töten, ist eine Aussage, die finden wir in ganz vielen kodifizierten Rechtssystemen. Aber die ethische Reflexion darüber, ob das richtig oder falsch ist, zu töten, ist eine völlig andere. Da kann ich mich nicht darauf zurückfallen lassen, dass ja, das in vielen Rechtssystemen verboten ist. Oder darauf, ja, Menschen töten halt Menschen. Ja, das ist auch ein empirisches Fakt. Ja, ja. Ich muss eine andere Art der Argumentation anführen als eine rein empirische.
Ja.
Und Ethik und Moral sind von daher natürlich anders, als wenn ich irgendwie Studierenden die Quantenmechanik beibringe, weil jeder argumentiert in seinem Alltag schon ethisch und kennt Moralsysteme. Also man hat auch Studien aus der Entwicklungspsychologie, die nahelegen, dass Kinder schon relativ früh Gefühl von Gerechtigkeit entwickeln.
Ab welchem Alter beginnt es so ungefähr? Kannst du es sagen?
Ich bin natürlich keine Entwicklungspsychologin, aber ich würde schon sagen, relativ früh, so mit spätestens mit 2. Aber ich glaube, da müsste man nochmal genauer reinsehen. Und da muss man zu dieser Art von Forschung auch sagen, also Lawrence Kohlberg war jemand, der ganz stark erforscht hat, wie dieses Gerechtigkeitsverständnis sich bei Menschen entwickelt, war ein Psychologe. Und das ist jetzt nicht nur für die Psychologie, aber auch für viele Teile der Moralphilosophie seit der Aufklärung typisch. Wir reden von Moral gerne in Termen von Begrifflichkeiten von Gerechtigkeit. Ja? Und mir kommt als Rechtsträger, als Moralobjekt bestimmte Rechte zu. Das ist auf einer sehr abstrakten Ebene. Und das ist auch, was wir von Kindern kennen. Ja, das ist meins und so weiter. Und es gab ab den 70er Jahren eine Bewegung, vor allem in der feministischen Philosophie, die aber auch frühere Ansätze bei Aristoteles und so weiter aufgreift und sagt, naja, Moral ist ja eigentlich mehr oder vielleicht gar nicht mal so sehr Gerechtigkeitsüberlegungen. Weil wenn man sich Kinder anschaut, also meine ist gerade 8, ja, also wenn man diese Gerechtigkeitsargumentationen anschaut, sind die in der Regel ja nicht so sehr moralisch geprägt, sondern es ist nur so, das ist mir gegenüber unfair.
Ja.
Also das ist so das Typische, was man sieht. Und Carol Gilligan, das war so die Urmutter vielleicht der modernen Care-Ethik, hat dagegen gestellt, Moral hat ganz oft oder vielleicht sogar primär mit dieser, mit der Fürsorge zu tun, die ich anderen Menschen teilwerden lasse. Also ich mag den Begriff, den englischen Begriff Care lieber, weil er irgendwie weniger vorgeprägt ist wie das deutsche Fürsorge. Und ich glaube, man muss beides mitdenken. Natürlich brauchen wir gerade, wenn es um die Regulierung und dann auch um die Regulierung von technischen Fortschritts gibt, natürlich diese Gerechtigkeitsüberlegungen. Wer wird dadurch benachteiligt? Wer profitiert davon? Das sind ja Überlegungen, die wir stellen müssen. Aber ich glaube, wenn es um die Praxis der Ingenieursethik geht, glaube ich, dürfen wir nicht vergessen, dass es hier auch ganz zentral um diesen Care-Aspekt geht. Wer ist betroffen? Welche Bedürfnisse haben die Leute, die betroffen sind überhaupt? Und ich glaube, das ist auch was. Das sind Begrifflichkeiten, mit denen Ingenieure auch sehr gut umgehen können, auch wenn sie erstmal fremd erscheinen. Aber so in meiner Diskussion habe ich oft das Gefühl, wenn man von Verantwortung redet, dann kommt man sehr oft in die Haltung, ja, waren wir vorher verantwortungslos, bevor wir uns der Ethik zugewandt haben, was natürlich so nicht stimmt. Aber wenn man über Care redet, ist man sehr schnell sich dabei zu überlegen, naja, wir haben in unseren westlichen Gesellschaften oder in den modernen Gesellschaften allgemein ja ein großes Netzwerk an Care, Fürsorge füreinander geschaffen durch moderne Infrastruktur, sei es Straßen, sei es Stromnetz, sei es Wasser, mit dem wir gegenseitig Fürsorge tragen. Und dazu trägt natürlich die Technik und die Ingenieurswissenschaften primär bei. Genau. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich alles von dieser Frage beantwortet hatte.
Na, wir hatten ja irgendwie, eigentlich ja, weil wir hatten ja angefangen mit, haben wir von Natur aus Moral und Ethik? Und da meintest du eigentlich Tendenz ja.
Ja, genau, also ich glaube, man muss schon beides sagen. Man muss das auch erlernen und vor allem dann diese argumentativen Regeln erlernen. Ja. Also dass auch dieses, aber es ist im Menschen angelehnt, bestimmte moralische Urteile fällen zu können.
Okay.
Wobei ich glaube, es ist genau das, was du auch gesagt hast, jetzt gerade bei kleinen Kindern, die sehen ja vor allem sich. Also ne, ich habe oft das Gefühl, die können sich noch gar nicht in das Gegenüber reinversetzen. Die verstehen nicht, hey, wenn du das jetzt wegnimmst, dann ne, ist der andere traurig oder hätte das halt auch gerne. Sondern die stellen halt sich so in den Fokus. Also müssen die da schon viel auch erlernen.
Genau, und ich glaube, da ist auch viel in der Entwicklung ja schon angelegt, dass man halt auch diese Studien, dass Menschen generell weniger egoistisch werden, jenseits der Mitzwanziger. Und aber gleichzeitig, glaube ich, ist Ethik, gerade wenn es darum geht, wie wollen wir mit Technik umgehen, auch jenseits von trivial. Ja, also man muss dann auch schon bestimmte Fähigkeiten, bestimmte Kompetenzen auch im Berufsleben erwerben und weiter ausbilden.
Und würdest du sagen, jetzt gerade im Hinblick auf Maschinen oder KI, wie auch immer, ist es gerechter? Sind die objektiver?
Also, ich würde sagen, nein. Aber ich glaube, das ist ein ganz typischer Fehlschluss, den wir ganz oft haben. Und ich glaube, er kommt da. Wir sehen es ja gerade bei der KI. Man hat ja oftmals die Hoffnung an die KI, dass wenn ich mal, also typische KI-Wendung wäre zum Beispiel Auswahl von Bewerbern, wo KI eingesetzt wird, oder die Compass-Software in den USA, die Gerichtsentscheidungen da entgegen unterstützt, dass sie versucht vorherzusagen die Rückfallhäufigkeit eines Täters, also wie wahrscheinlich ist es, dass er nochmal ein Verbrechen begehen wird. Und wenn wir uns gegenwärtige KI anschauen, also maschinelles Lernen, dann trainiert die ja auf empirischen Daten, die aus einer Gesellschaft kommen, die natürlich die gleichen Vorurteile hat, die wir als Menschen in der Regel auch haben. Das heißt, dass mit der Objektivität wäre schön, aber ergibt sich so nicht, ja, weil auch die KI beginnt irgendwo im luftleeren Raum, also nicht im luftleeren Raum, sondern in realen gesellschaftlichen Situationen, die eben biased und ungerecht sein können. Von daher muss man da so ein bisschen vorsichtig sein. Natürlich kann man KI dazu einsetzen, sich selber zu hinterfragen, welche Vorurteile man hat, aber da muss man schon sehr vorsichtig sein.
So quasi die Hoffnung, dass wir jetzt moralisch unfehlbar werden, weil Maschinen und KI uns diese Moral abnehmen, die ist schon mal unbegründet.
Genau, die ist zum einen unbegründet, weil, also der eine Punkt, den hatte ich ja schon genannt, dass die natürlich auch auf Daten trainieren, die biased sind. Das war auch so der Vorwurf, den man da Compass-Software macht, ja, dass die Menschen mit dunkler Hautfarbe diskriminiert. Wen wundert's? Ja? Die ist trainiert auf gesellschaftlichen Daten, ja, die deutlich diskriminieren. Aber gleichzeitig kann die KI, wie wir sie heute haben, also ich rede jetzt vor allem von maschinellem Lernen und Varianten davon, ja überhaupt mit Begriffen wie Gerechtigkeit nichts anfangen. Und da wird es dann auch schwierig. KI könnte jetzt ja auch beispielsweise gegenüber Menschen mit weißen Socken diskriminieren, eine Kategorie, die wir als Menschen nicht haben. Und dann wird es natürlich schwierig, weil wir das sehr, sehr schwierig auch reproduzieren können.
Okay. Und ich würde sagen, jetzt sind wir schon eigentlich mittendrin im Thema. Kannst du uns so ein bisschen... Raffaella, jetzt beschäftigst du dich extrem und natürlich auf einer Flughöhe, die für uns vielleicht zu hoch ist mit diesem Thema. Aber wie blickt jetzt wenn wir wirklich jetzt auf dieses Thema KI einsteigen, wie blickt eine Philosophin auf KI? Weil wir sind jetzt natürlich ständig konfrontiert mit der Sicht von Ingenieuren auf KI, die, finde ich, Davina, ich weiß nicht, wie du es sagen würdest, sich aufspreizt in entweder, ja, brauche ich nicht, früher ging es auch ohne. Oder, hey, cool, jetzt wird alles leichter, weil die KI nimmt mir Arbeit ab. Ich würde sagen, das sind so die beiden Positionen, die Ingenieure auf KI haben, oder? Im Großen und Ganzen.
Im Großen und Ganzen. Aber ich würde sagen, nicht nur Ingenieure, sondern das zieht sich durch sehr viele...
Oder vielleicht die Gesellschaft auch.
Genau,
so.
Ja. Und weil wir hatten vielleicht ganz kurz vergangene Woche unseren Ingenieuretag, wo es auch um das Thema Digitalisierung und KI unter anderem ging. Und da war ein Jurist da, also ein Rechtsanwalt, der da so ein bisschen über Urheberrechte gesprochen hat. Und der auch gesagt hat, auch in deren täglichem Alltag, ne, kommt immer wieder die Frage auf, ja, ist dadurch vielleicht dann irgendwann der Jurist überflüssig, weil theoretisch KI den Schriftsatz aufsetzen kann oder dann vielleicht die Entscheidung trifft. Ne? Brauchst gar keinen Richter mehr.
Und irgendwie habe ich den Verdacht, Raffaella, dass du als Philosophin anders auf KI blickst.
Ja, mal schauen. Also ich glaube so, tatsächlich das, was ihr gerade beschrieben habt, das ist, glaube ich, schon auch so der Ansatzpunkt, bei dem wir anfangen. Also ich glaube, das sind auch noch mehr Heilsversprechungen im Raum, als nur, es nimmt mir die Arbeit ab. Also bis hin zur Lösung des Problems des Treibhauseffekts wurde ja schon alles versprochen bei der KI. Und das sozusagen die eine Extremposition, also diese Utopie einer besseren Zukunft durch Technik. Das haben wir ja in der Technikgeschichte sehr oft. Und gleichzeitig aber, und das haben wir in der Technikgeschichte auch, diese sehr, sehr pesse, diese Unheilsprophezeiung. Also wir hatten ja vor 2 Jahren jetzt ungefähr, hatten ja einige große KI-Unternehmen gefordert, ein Moratorium, also einen halbjährigen Stopp der KI-Entwicklung zu gesetzlich auf der Länderebene durchzusetzen, weil man eben mit diesen Entwicklungen nicht mehr mithalten kann und so weiter. Da kann man sich auch fragen, ob das jetzt vor allem ein Marketing-Trick war für die eigenen Produkte. Aber wenn man das jetzt mal ernst nimmt, glaube ich, würde ich jetzt als Technikphilosophin sagen, ja, die Wahrheit wird wahrscheinlich in der Mitte sein. Es ist eine neue Technik mit einem extremen Potenzial, dass man für gute und schlechte Dinge einsetzen kann, aber man sieht einfach auch diese Heils- und Unheilsprophezeiungen auch bei früheren Techniken. Und ich glaube, man muss als Philosoph auch aufpassen, wenn man sich mit KI beschäftigt. Ich glaube, wir haben die jetzige KI, maschinelles Lernen, nicht diese generelle, umfassende Intelligenz. Die KI, wie wir sie heute haben, hat viele ethische Herausforderungen, sei es von Privacy, also Datenschutz, und so weiter und so weiter und viele Implikationen, dass wir uns mit denen schon ethisch auseinandersetzen müssen und nicht irgendwelche Zukunftsszenarien diskutieren müssen oder vorwiegend diskutieren sollten, die so noch gar nicht da sind. Genau, und ich glaube, so viele KI-Entwickler selber nehmen ja schon auch ethische Fragen ernst. So die ganze Debatte um Transparenz oder Explainability, Verständlichkeit der KI-Systeme ist ja eine, die auch aus der KI-Entwicklung selber betrieben wurde. Und die Philosophie bettet das halt nochmal breiter ein. Also was wir ganz oft haben, ist ja diese Debatte in der KI-Ethik um diese Black-Box-Nature der KI. Was wir auch vorhin gesagt haben, wir wissen jetzt bei einem tiefen neuronalen Netz gar nicht unbedingt immer, auf was die KI trainiert. Da gibt es ja diese wunderbaren Beispiele der Bilderkennung, dass die KI wurde trainiert drauf, dass sie Pferde erkennt, aber sie hat nur die Bildunterschrift erkannt. Ja? Und dann kamen natürlich ganz abstruse Fehler raus. Das ist natürlich ein einfaches Beispiel. Aber im Prinzip wissen wir nicht, was in diesen tiefen neuronalen Netzen passiert. Und diese Ansätze zu mehr Transparenz, Explainability, die auch ganz stark aus der medizinischen Anwendung der KI kommen, also da sind wir schon in den frühen 2000er Jahren, sind natürlich ein Aspekt. Aber ethische Fragen sind jetzt nicht nur in dieser Blackbox zu finden, sondern ich formuliere ja ein Problem auf eine bestimmte Art und Weise, dass KI damit umgehen kann. Ich trainiere auf bestimmten Datensätzen, die bestimmte gesellschaftliche Phänomene oder so abbilden, die dann erstmal als Daten repräsentiert werden, auf eine bestimmte Art und Weise repräsentiert werden. Also ethische Fragen, sei es nach der Gerechtigkeit, sei es nach Nachhaltigkeit und so weiter, kommen bei allen diesen Schritten zum Tragen. Mhm.
Aber würdest du sagen, man kann jetzt auch Fragen der Gerechtigkeit oder auch der Moral, würdest du das jetzt an KI delegieren? Also würdest du denen das zutrauen quasi der KI? Oder würdest du sagen so, boah, nee, da...
Man muss sagen, dass Davina ja Juristin ist.
Ja.
Und das ist ja durchaus wahrscheinlich vermutlich bei dir auch im Studium immer ein Thema war, oder? So Recht versus Gerechtigkeit.
Ja, absolut, klar. Ja.
Also ich glaube... moralische Verantwortung lässt sich erstmal so nicht delegieren. Ich glaube, das ist im Rechtssystem anders. Rechtliche Verantwortung lässt sich abgeben, aber sobald ich eine moralische Verantwortung habe, ich kann natürlich für, also wenn ich das Beispiel der Ärztin nehme, die kann bestimmte Aufgaben an die Pflegekraft delegieren, aber die moralische Verantwortung für das Wohl des Patienten bleibt bei ihr. Und so ist das auch bei KI. Eine KI kann natürlich diese Fürsorge oder auch Gerechtigkeitsfragen nur in einer gewissen Art und Weise simulieren und auch nur so weit simulieren, wie sie das durch den Entwickler mitbekommen kriegt. Sie kann uns helfen, Verantwortung besser zu übernehmen, im Idealfall. Das sind so KI-Anwendungen, die ja gerade noch in den Kinderschuhen sind, zu schauen, wo diskriminiert wird gegen welche Gruppen. Aber da kann man sich natürlich, große Datensätze können da natürlich sehr gut helfen. Aber ich glaube, was KI deutlich macht, das haben wir oft bei Technik, aber hier vielleicht noch mal deutlicher, dass am Schluss die moralische Verantwortung nicht nur beim Entwickler liegt, sicherlich nicht bei der KI, aber auch beim Nutzer, bei demjenigen, der die rechtlichen Rahmenbedingungen aufstellt und so weiter. Das heißt, wir haben so eine geteilte Verantwortung, die wir oft haben, auch bei der Entwicklung von Technik, aber hier vielleicht noch mal deutlicher wird als bei anderen technischen Produkten.
Aber ist es nicht wahnsinnig gefährlich? Also weil, ich meine, derjenige, der das jetzt trainiert, die KI, der kann doch das in die eine oder andere Richtung auch tatsächlich die Moral, die Gerechtigkeit auch negativ beeinflussen, ne?
Ja, also allein dadurch, dass er auf einem biasten Datensatz trainiert, kriege ich natürlich andere Ergebnisse raus. Das ist so.
Und ist jetzt, also es gibt ja immer dieses Beispiel mit diesen selbstfahrenden Autos, die in einer brenzlichen Situation selber entscheiden sollen, wem sie ausweichen, und fahren sie dann auf dem Gehweg, sind Leute, und sie können entweder auf dem Gehweg ausweichen und dann fahren sie Leute um, die zu Fuß gehen, oder sie halten drauf und dann gefährden sie aber das Leben der Person im Fahrzeug. Gibt es da irgendwie erarbeitet, wie geht man damit um? Also ich meine, okay, jetzt werden diese KIs ja von privatwirtschaftlichen Unternehmen entwickelt, die nicht verraten, nach welchen Prinzipien sie das trainieren. Aber gibt es, erarbeitet da die Philosophie, sag ich mal, Konzepte, oder ist das alles so eine Grauzone, oder ist das jetzt nochmal Jura im Sinne von, das hat nichts mit Philosophie zu tun? Also, weißt du, ich finde, da gibt es so ganz viele Fragen, und ich frage mich so, wer beantwortet oder beantwortet die irgendjemand?
Also das ist jetzt, da gibt es natürlich auch viele rechtliche Aspekte, auch viele soziologische Aspekte, auch ökonomische sicherlich, aber es ist in der Kern geht es hier um ein philosophisches Dilemma. Also wir kennen das auch schon lange, also schon vor dem autonomen Fahren in der Philosophie als Trolley-Dilemma. Ich bin verantwortlich für das Fahren einer Straßenbahn. Sie fährt ungeschützt auf 5 Leute zu, von denen ich alle weiß, sie würden sterben. Das ist ein sehr einfacher Fall, haben wir in der Realität ja nicht. Aber ich könnte sie umleigen, und auf dem Track zur Seite liegt eine Person. Und da kann man jetzt auch verschiedene moralische Intuitionen rauskitzeln. Also wenn ich mich wie in der sogenannten utilitaristischen Ethik nur den Konsequenzen meiner Handlung orientiere, müsste ich ja sagen, ich muss die Weiche umlegen, oder dass mein autonomes Fahrzeug muss den 5 Menschen ausweichen, auch wenn es dann vielleicht den Fahrer selber tötet bei der anderen Situation. Wenn ich kantianisch aus einer Pflichtenperspektive argumentiere und sage, meine Pflicht ist unumstößlich, dass ich aktiv niemanden töten darf, dann müsste ich natürlich im Fall meines Trolleys, im Fall meiner Straßenbahn, die Straßenbahn laufen lassen. So, und ich glaube, diese vereinfachte Darstellung zeigt auch nochmal, wie wir das in der Philosophie gebrauchen, also um moralische Intuitionen rauszukitzeln. Weil wir hatten ja am Anfang gesagt, naja, wir haben keine Empirie, also wir haben keine Wirklichkeit, an der wir uns abgleichen können, sondern wir müssen irgendwie argumentieren für Ratz. Und das sind halt Intuitionen ein wichtiger Ausgangspunkt. Jetzt sind es natürlich sehr unterschiedliche Intuitionen, die wir hier haben. Man kann jetzt wieder empirisch sagen, die meisten Menschen würden utilitaristisch handeln und so weiter. Aber die Frage ist ja, wie soll das autonome Fahrzeug sich verhalten? Also soll es den Leuten ausweichen oder nicht? Soll es den Fahrer schützen, weil sonst kauft keiner das Auto und so weiter. Ich glaube, das sind wichtige Fragen, also die man auch dieser KI mitgeben muss, wie man im Zweifelsfall sich zu verhalten hat. Ich glaube aber, dass das Ethik und autonomes Fahren viel breitere Fragestellungen hat. Da geht es zum Beispiel um Fragen, was ist mit Privacy meiner Daten und so weiter. Und Dilemmasituationen wie solche tauchen ja im Verkehr leider Gottes auf, wo es darum geht, was mache ich in einer kurzfristigen Situation? Und ganz ehrlich, es gibt in der Technik Folgenabschätzung so eine Rule of Thumb, das ist jetzt keine wissenschaftliche Begründung, aber wenn die Maschine nicht schlechter ist als der Mensch, dann haben wir schon mal was erreicht. Ja? Und der Mensch reagiert in so einer Situation völlig intuitiv, völlig irrational. Das heißt, ganz ehrlich, diese Situationen treten nicht oft auf. Autonomes Fahren wird solche, also selbst nur semi-autonomes Fahren vermeidet ja solche Situationen, nicht hundertprozentig, das ist ja völlig klar, aber sie werden deutlich seltener auftreten. Ich glaube, man sollte dann nicht irgendwie dem Red Herring folgen, dass das die zentrale Aufgabe der Ethik des autonomen Fahrens ist, dieses philosophische Dilemma, das ein Dilemma ist und bleiben wird, zu lösen. Weil ich hatte so ein bisschen diese utilitaristische Perspektive vorgestellt, man muss Die fünf, vielleicht sind fünf Menschenleben nicht fünfmal so viel wert wie ein Menschenleben, aber wir haben keine andere Unterscheidung. Menschenleben haben einen Wert. Dann muss ich halt den einen in Kauf nehmen. Aber die Situation schaut ja völlig anders aus, wenn ich die eine Person kenne. Ja? Wenn ich die eine Person bin oder die eine Person, mein Kind ist, mein Vater, meine Mutter. Und dann kann man wieder mit Rückgriff auf die Care-Ethik auch gute Argumente machen, dass unsere Gesellschaft ja so auch organisiert ist, dass wir verwarten, dass die in der Nähe bei uns sind, mehr Fürsorge für uns tragen, ja, und dann vielleicht doch irgendwie in Kauf nehmen, dass vielleicht fünf Leute sterben. Und dann muss man auch noch dazu sagen, und das ist keine triviale Komplikation, weder für die Ethik noch für die Entscheidungstheorie. Wir sind in der Regel nicht sicher. Wir sind ja nicht in Situationen, wo wir wissen, da sterben fünf, ganz sicher. Und da stirbt eine Person, ganz sicher. Wir reden da von Unsicherheiten, vielleicht von Wahrscheinlichkeiten im besten Fall, die wir gegeneinander abwägen müssen. Genau.
Und in Jura, wenn ich das vielleicht ergänzen darf, ist es tatsächlich so, dass also du kannst ein Menschenleben nicht mit fünf Menschen, also du darfst Menschenleben nicht gegeneinander aufwiegen. Ja, was wiegt mehr, was wiegt weniger? Und ich weiß nicht, ob ihr den kennt, den Ferdinand von Schirach. Mhm. Das ist ein Rechtsanwalt, ich glaube aus Berlin. Und der hat auch mal einen Film gemacht zu dem Thema Gerechtigkeit, was ist gerecht und was nicht. Und das war in der Zeit, als diese Terroranschläge waren, wo die Frage oft aufkam, darf man ein Flugzeug abschießen? Mhm. Ne? Mit dem Wissen, dass du dann die Insassen natürlich tötest, aber dafür vielleicht Hunderte aus dem Gebäude schützen kannst, ne, so. Ist es dann strafbar oder ist es nicht strafbar? Das ist natürlich dann für den Juristen interessant. Mhm. Aber ja, fand ich damals schon wahnsinnig eine spannende Frage. Und genau das, was du angesprochen hast, wenn man dann die Person kennt, die in dem Flugzeug sitzen, würde man wahrscheinlich ganz anders entscheiden, wie wenn das wildfremde Menschen sind. Und es hat ja alles einen wahnsinnigen Einfluss dann.
Genau, und wichtig ist, glaube ich, auch jetzt immer aus der ethischen Sicht, das ist auch vertretbar. Dafür kann man auch gute ethische Argumente anführen, dass das vertretbar ist. Und ich glaube, vielleicht auch wegen diesem Beispiel, ich glaube, das ist auch wirklich interessante Implikationen. Also man sieht interessant die Verknüpfung zwischen Recht und Philosophie. Mhm. Ich glaube, im Kontinentaleuropa ist es ja so, dass wir kennen das kategorische Verbot zu töten. Bei uns ist es zwar straffrei, die Notwehr, aber es ist halt nur straffrei. Es ist trotzdem eine
Straftat.
Eine Straftat, ja. Genau. Und im angelsächsischen Bereich ist das anders. Die haben stärker diese konsequenzialistische, utilitaristische Tradition, in den Niederlanden auch. Und man sieht das auch in der Technikgestaltung. Also in europäischer Konstruktion des Bahnsystems oder aller öffentlichen Verkehrsmittel werden Unfälle mit Menschenleben, also verursachte Todesfälle, anders behandelt als alle anderen Unfälle. Während hingegen in den Niederlanden, in den USA, in England werden die monetarisiert, die Menschenleben, und dann mit den anderen Schäden verrechnet.
Wahnsinn.
Ganz interessant. Mhm.
Da, Raffaela, ich habe mal eine Kinderfrage zwischendurch.
Die besten.
Gibt Philosophie eigentlich Antworten?
Oh!
Also sagt ihr zu irgendwas falsch oder richtig oder handelt so oder kann das nur Religion oder also antwortet ihr auf Fragen im Sinne von konkret?
Ja. Na, hilft immer konkreter werden sollen meine Antworten bisher. Jein. Was die Frage wahrscheinlich jetzt beantwortet mit einem Nein. Also wir müssen natürlich immer unsere argumentative Basis klar machen. Mhm. Also welche Annahmen wir, gerade in der Ethik, welche Annahmen wir machen, woraus wir das ableiten, weil wir keine Letztbegründung haben, die wir alle irgendwie akzeptieren würden. Mhm. Es gibt Bereiche menschlichen Handels, wenn wir jetzt bei der Ethik bleiben, die sicherlich geh- oder verboten sind. Mhm. Aber gerade im Bereich der Technikethik würde ich sagen, das sind nicht die interessanten Fälle und sind auch nicht die Fälle, mit denen wir uns normalerweise befassen. Das ist eher so ein ethischer Graubereich. Es gibt gute Argumente in die eine Richtung, es gibt gute Argumente in die andere Richtung. Und wir müssen abwägen. Also wir haben es ja ganz oft bei Technik, KI ist da ja nur ein Beispiel und sagt, ja, vielleicht können wir besser mit der globalen Erwärmung umgehen durch eine KI, aber gleichzeitig müssen wir den Datenschutz über den Haufen werfen, weil wir das nur dann machen können, wenn wir sehr viel Privatbewegungsdaten von Menschen erfassen. Und dieses Abwägen verschiedener Werte ist, glaube ich, Brot und Butter der Technikethik. Und da sind wir halt weit weg von irgendwelchen Geboten und Verboten Aussagen. Es ist in der Regel wird die angewandte Ethik nicht sagen, ja, Geoengineering ist kategorisch verboten und selbst nicht für spezielle Geoengineering-Anwendung, sondern weil it depends. Ja? Und ich glaube, das ist auch etwas, was in der Lehre schwierig zu verstehen ist für Studierende. Dass es hier keinen Kanon gibt, den man lernt.
Ja. Ich habe mir das Gefühl, das glaubt man als Außenstehender irgendwie, würde ich jetzt sagen, oder? Mhm. Dass Philosophie dann immer so Antworten gibt im Sinne von Geboten oder Verboten. Mhm. Aber das ist eigentlich gerade nicht so.
Nee, in der Regel nicht. Ja. Also es gibt natürlich auch Dinge, wo man sagen muss, die sind kategorisch verboten, bestimmte Anwendungen. Aber da haben wir dann in der Regel ja auch schon einen Konsens über das Rechtssystem.
Ja.
Das sind dann in der Regel immer nicht die spannenden Anwendungen. Und es geht uns mehr darum, gut begründet Handlungsoptionen gegeneinander abzuwägen und hier auch eben ethische Aspekte mit zu berücksichtigen, nicht nur die ökonomische Machbarkeit oder die technische Machbarkeit, die ökonomische, den ökonomischen Erfolg und so weiter.
Also kann man sagen, es geht eigentlich darum, durch Nachdenken so wenig töricht wie möglich zu handeln?
Ja, das ist schön, schön zusammengefasst, genau. Und wenn wir das bei unseren KIT-Studierenden erreichen, dann glaube ich, sind wir schon da, wo wir sein wollen.
Ja, okay.
Und was würdest du sagen, Raffaela, wer übernimmt denn jetzt auch die Verantwortung für Entscheidungen von KI? Ist es immer der Anwender oder ist es derjenige, der die trainiert hat? Oder?
Ich würde schon sagen, alle. Genau, also es ist sowohl natürlich derjenige, der die KI entwickelt. Das sind ja noch nicht unbedingt die gleichen, die die Trainingsdaten entwickelt haben. Das ist ja oftmals, ja, wie in anderen ingenieurswissenschaftlichen Bereichen auch, sehr kollaboratives Handeln und Forschen und Entwickeln. Derjenige, der sie anwendet, aber auch der und diejenigen, die die regulatorischen Rahmenbedingungen setzen. Wir haben jetzt in der EU das erste Mal weltweit überhaupt eine Regulierung von KI-Anwendungen durch den EU-AI-Act. Das ist schon eine geteilte Verantwortung. Klar, ich bin an der Technischen Hochschule, ich unterrichte, dann, wenn ich jemanden unterrichte, dann vor allem Ingenieure. Und dann kommt es natürlich oft so rüber, als ob der Ingenieur und die Ingenieurin die Verantwortung hier trägt. Die trägt einen Teil der Verantwortung. Also Technik ist ja eingebettet in den großen gesellschaftlichen Rahmen.
Weil ich immer sagen würde, dass der Anwender die größte Verantwortung daran trägt. Weil der muss doch hinterfragen, was da ausgespuckt wird.
Ja, aber wenn du jetzt das Auto kaufst, das Selbstfahrende, dann, und du, wenn du drückst nur auf den Knopf, fahr mich irgendwo hin, dann bist du ja der Anwender. Aber wie sollst du dann Verantwortung für irgendwas übernehmen?
Ich würde halt diesen Knopf nicht drücken, wenn ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, dass...
Ja, dann kannst du ja das Produkt nicht benutzen. Ja.
Und ich glaube, das wäre auch, glaube ich, ein unterkomplexer Blick auf nicht nur Technik, sondern auch unsere Lebenswelt heute. Da ist vielleicht KI jetzt auch herausragend, was wir als Blackbox-Nature bezeichnen. Mhm. Wer kann schon die KI durchblicken, ja, wenn ich mir eine KI, ich weiß ja nicht, auf welchen Daten die trainiert ist, ich kenne den Algorithmus im Detail nicht, ich kann den überhaupt nicht verstehen, also ich glaube schon, dass der Anwender bis zu einem gewissen Grad auch literate werden muss, also sich weiterbilden muss, wie KI als solche funktioniert, also da gibt es eine Verantwortung auch dazu, aber allein dem Nutzer, dem Käufer die Verantwortung aufzulegen, ist schwierig und das haben wir aber auch in anderen Bereichen, ne? Wenn es um Ernährungs- oder Kaufgewohnheiten gibt, ja, keiner von uns hat überhaupt die Möglichkeit im Alltag, die Lieferketten so im Detail zu hinterblicken, dass wir wissen, ob da irgendwelche ethischen, problematischen Dinge passiert sind, bis das Produkt bei uns im Supermarkt und bei uns zu Hause im Kühlschrank liegt.
Würde es eigentlich Sinn machen, Raffaela, die KI selber darüber philosophieren zu lassen?
Also was KI, wenn sie gut trainiert ist, vielleicht wahrscheinlich kann es uns helfen, Argumentationslücken aufzudecken. Also wenn das damit gemeint ist.
Probiert ihr das? Also sagt ihr, ChatGPT, find mal eine Lösung für ein moralisches Dilemma?
Wenn man das ChatGPT fragen würde, was wir natürlich alle ausprobiert haben, als ChatGPT auf den Markt kam, oder zumindest die meisten meiner Kollegen, die ich kenne, dann gibt einem ChatGPT einen schönen Disclaimer und sagt, ich bin keine moralische Instanz, ich bin eine Maschine und das auch völlig zu Recht und ich trainiere auf bestimmten Daten.
Ja.
Also was zum Beispiel Large Language Modelle sind ja maschinelles Lernen, die auf Daten trainieren. Und diese Daten sind die, die im Netz gefunden werden. Und damit ist der Nutzen von ChatGPT für Philosophie relativ begrenzt. Mhm. Denn nicht alle Texte, die so im Netz zu finden sind, entsprechen guter argumentativer Praxis. Ja. Mhm. Also ad hominem Argumente, das kennt man ja auch als Jurist, diese Diskreditierung aufgrund derjenigen, die das Argument geäußert hat und so weiter. Logisch keine Berechtigung, aber findet man ganz oft. Und von daher muss man, wenn man ChatGPT oder andere Large Language Modelle für philosophische Fragen verwenden möchte, sich ganz stark auf eine Datenbasis einschränken. Also untersucht bitte nur die Texte von Judith Butler beispielsweise und geh der Frage nach das. Mhm. Und da muss man schon sehr viel Wissen reinstecken. Also ist so ein bisschen... Also was ich jetzt meinen Studierenden sage, also den Philosophiestudierenden, zu ChatGPT ist das Gleiche, was ich ihnen früher zu Wikipedia gesagt habe. Das ist ein wunderbares Hilfsmittel, wenn du deine Doktorarbeit schreibst über ein Thema. Davor hast du nicht die Möglichkeit zu erkennen, ob das sinnvoll ist, was gesagt wird. Und du hast vor allem bei ChatGPT, das ist bei Wikipedia, bei jeder Lexikon anders, du hast gar nicht die Möglichkeit, dir zu überlegen, wie könnte es falsch gehen und wie muss ich meine Frage einschränken. Also ich glaube, es kann unterstützen natürlich, aber ich glaube, also wir als Philosophen glauben ja, dass wir durch AI nicht ersetzt werden. Okay. Das heißt, ich möchte jetzt keine Aussage über die Zukunft treffen, aber wir fühlen uns relativ sicher.
Ja, okay. Und könnte das sein, also ich kenne das manchmal so aus der Diskussion um KI und Kunst, dass man dann manchmal sagt, okay, das ist halt, dadurch entsteht einfach eine andere Kunst, eine KI-Kunst. Und gibt es auch unter Philosophen, dass man sagt, okay, es entsteht jetzt halt einfach eine andere Art von Nachdenken über etwas?
Was könnte sein, dass es jemand sagt? Ich habe da noch nie so drüber nachgedacht. Eine andere Art des Nachdenken über etwas. Aber wenn wir philosophisch argumentieren, dann legen wir schon sehr enge Kriterien an.
Ja.
An das, was wir als gültiges Argument erachten. Also einfach logische Schlüsse, keine Widersprüche. Wir fordern beispielsweise in der Ethik auch noch andere Kriterien. Zum Beispiel, dass wir es zumindest im Prinzip allen gegenüber rechtfertigen können. Wir verlangen Widerspruchsfreiheit. Und nochmal, ich glaube, da könnte KI tatsächlich unterstützen. Mhm. Aber auch in Kunst ist ja ein kreativer Schaffungsprozess, der erstmal unreguliert sein kann. Natürlich kann ich auch kritisch durch Kunst werden, aber in dem Sinne ist ja Philosophie deutlich weniger kreativ. Und eine Unterstützung durch KI, gerade was Argumentationslücken, Widersprüchlichkeiten angeht, ist natürlich wunderbar. Und es gibt auch Kollegen, die das machen, die KI dafür sogar programmieren, um beispielsweise solche Widersprüche aufzudecken. Aber neue Art der Philosophie sehe ich jetzt nicht.
Aber das heißt auch, deine Studenten, die schreiben ganz normal eine Bachelorarbeit. Also da hast du jetzt keine Angst, dass die von ChatGPT schreiben.
Doch, lassen. Das natürlich, das müssen wir. Also das geht quer durch alle Fächer. Das ist ein großes Problem. Für, nicht nur für Hochschullehrer, auch an der Schule. Ja. Wie geht man damit um? Mhm. Und ich glaube, man sollte auch nicht, ich glaube, es ist eine Technik mit einem großen Potenzial. Also ich gebrauche auch sehr viel ChatGPT. Mhm. Also wie ich ChatGPT gut, also AI oder ein anderes Large Language Modell gut gebrauchen kann, ist, wenn ich schon weiß, was ich unterrichten möchte, wie ich das didaktisch vielleicht ein bisschen besser aufbereiten kann. Ich habe 4 Studierende, die haben alle den und den Hintergrund. Was für interessante Fallbeispiele könnte ich bringen? Und dafür kann mich zum Beispiel ChatGPT unterstützen. Es kann mich nicht unterstützen und erstaunlich schlecht unterstützen, wenn es um die Frage geht, ich möchte den und den Kurs unterrichten. Mhm. Was soll ich lesen? Das ist einfach auch die Datenbasis im Netz, was mein Fach oder was viele Fächer angeht, so klein. Und genauso möchte ich halt auch den Studierenden beibringen, auf eine sinnvolle Art und Weise mit ChatGPT umzugehen, dass sie das nutzen, um besser ihre Hausarbeiten zu schreiben. Also ich meine, die Qualität zum Beispiel des Englischen wird ja deutlich besser. Und das ist natürlich schwierig, weil wir alle ja noch, es ist eine Technik, die neu ist, die in der Entwicklung ist. Wir haben ja selber noch keine guten Kriterien, wie wir sie einsetzen. Es ist immer alles noch so Learning by Doing.
Ja, so. Ja.
Und was bringe ich da meinen Studierenden bei? Also was wir so minimal, also für bestimmte Arten der Aufgaben gibt es jetzt wieder mehr Klausuren ohne technische Unterstützung als früher. Das ist jetzt so, wahrscheinlich auch so eine Übergangsphase, jetzt nicht nur in meinem Fach, sondern auch in anderen Fächern. Und ja, dann bestimmte Einschränkungen. Und ja, Plagiat war früher verboten. Ja. Es sollte auch durch ChatGPT verboten sein. Es gibt jetzt ja auch erste Softwaren, die unterstützen, Large-Language-Modelle ausfindig zu machen. Die sind natürlich noch nicht so wahnsinnig verlässlich und so weiter. Aber ich glaube, ich bin der Meinung, man sollte sowas nicht verbieten, sondern auch diesen sinnvollen Umgang mit der Technik, zumindest Studierenden nahelegen.
Und bei unserem Ingenieuretag, jetzt komme ich da nochmal drauf zu sprechen, war auch ein Referent, der ist auch Professor an der Hochschule, und der hat gesagt, er prüft einfach wieder viel mehr mündlich.
Genau.
Ja, also dass man da irgendwie in den Austausch kommt und auch nachvollziehen kann, versteht es denn der Student oder die Studentin in dem Fall?
Genau. Also das wäre natürlich auch so der Königsweg meines Erachtens, weil man in der mündlichen Prüfung lernen beide idealerweise, zumindest der Student noch oder die Studierende noch etwas. Aber das muss natürlich auch machbar sein.
Ja,
ne? Also ich meine, wir sind ja alle auf Online-Klausuren umgestiegen, weil die Studierendenzahlen einfach zugenommen haben. Aber ja, ich glaube, da gibt es viele Lösungen, aber wir sind gerade alle im Umbruch hier.
Das heißt, die Zukunft ist ungewiss. Wie gehen wir denn damit um, Raffaela?
Oh ja, also da gibt es natürlich mehrere Antworten. Also zum einen glaube ich, auf der einen Seite glaube ich, kann man sagen, könnte ja entspannt sein. Der Mensch kann gut mit Unsicherheiten umgehen, sonst wäre die Evolution nicht so weit gekommen. Es gibt jetzt in der Technikphilosophie oder auch in der Technikfolgenabschätzung ja bestimmte Arten, wie man mit Unsicherheiten umgeht, die auch aus den empirischen Wissenschaften kommen. Ich glaube, so eine ganz wichtige Unterscheidung, die, wenn wir von Risiko und Unsicherheit reden, dann ist es bei uns ganz oftmals aus dem Diskurs geprägt über die zivile Nutzung der Kernenergie. Hier kann ein großer Unfall passieren mit sehr hohem Schaden, muss aber nicht. Ja? Also der Begriff Risiko wurde hier geprägt, dass wir wissen, was alles schiefgehen kann oder was alles passieren kann. Und wir können dem Wahrscheinlichkeiten zuordnen. Aber wir reden auch gerne von Unsicherheiten, dass wir eben keine Wahrscheinlichkeiten zuordnen können. Und ja, unser Wissen wird noch weniger, wenn wir von Ungewissheit reden oder Ignorance im Englischen, wenn wir schon gar nicht mehr wissen, was alles passieren kann. Ja, und die Technikgeschichte hat für alles so ihre Beispiele. Also wenn man an die Zulassung von FCKWs in den 70er Jahren als exzellentes Kühlmittel denkt, kann man dafür argumentieren, dass man wirklich nicht absehen konnte, dass dieses inerte Gas, also eins, das kaum reagiert und nochmal bedingt, in der Atmosphäre, hoch oben, da wo es kälter ist, die meisten chemischen Reaktionen laufen dann langsam ab, diese ozonschädigende Wirkung hatte. Das heißt, wir haben auch diese Ignorance-Unterscheidungen, und ich glaube, es ist schon mal wichtig, sich bewusst zu machen, dass wir in den empirischen Wissenschaften jetzt Möglichkeiten haben, mit diesen Art und Weisen umzugehen. Aber das ist natürlich immer dass wir, wenn wir einen langen Entscheidungshorizont anschauen, also wenn die Folgen unserer Einsatz eines technischen Produktes zeitlich lang betrachten, zukünftige Generationen mit einbeziehen, global betrachten, räumlich weit, dass wir immer eigentlich bei einer Entscheidung unter Ungewissheit sind, also unter Ignorance, und dass wir bewusst sagen müssen, wir schneiden unseren Entscheidungshorizont irgendwo ab, um das Ganze pragmatisch handbar zu machen. Und dann müssen wir noch schauen, ist es wirklich eine Entscheidung, wo ich sinnvoll mit Wahrscheinlichkeiten umgehen kann? Dann kann ich natürlich sagen, Risikominimierung macht Sinn. Habe ich diese Wahrscheinlichkeiten nicht, dann muss ich natürlich vielleicht eher mit dem Vorsorgeprinzip argumentieren. Aber ich glaube, wichtig ist hier zu erkennen, dass selbst bei dieser pragmatischen Entscheidung, wo oder unter anderem pragmatischen ethische Aspekte eine Rolle spielen, wann höre ich auf, welche zukünftige Generationen interessieren mich nicht mehr, oder schaue ich mir doch bloß die Auswirkungen im regionalen Umfeld an oder im Nationalstaat oder. Das ist alles halt irgendwie ethisch belastet ist, in Anführungszeichen. Und nochmal dazu, dass Menschen, glaube ich, sehr gut sind, um mit Unsicherheiten umzugehen. Es gab diese Entwicklung in der Entscheidungstheorie, dass man die Risikominimierung als rational erachtet. Und das hat man ganz oft in der Ökonomie vor allem, aber auch in der Philosophie zum Teil. Und das macht natürlich wenig Sinn, zu sagen, ja, wir Menschen sind schlecht, mit Unsicherheiten umzugehen. Ich glaube, das ist noch ein Punkt, wo die empirische Forschung noch nachhalten kann, sich anzuschauen, wie gehen denn Menschen tatsächlich mit Unsicherheiten um und was können wir für unsere wissenschaftliche Umgang mit Unsicherheiten davon lernen. Und ich glaube, das ist auch gerade was so ein Umdenken, was in der Entscheidungstheorie passiert und in der Psychologie der Unsicherheiten.
Mhm.
Wie stehst du so zu diesen ganzen Debatten um Regulierung, Nichtregulierung, europäisches versus amerikanisches Modell, sage ich jetzt mal so ein bisschen?
Also ich weiß nicht genau, was du vor Augen hast. Also ganz oft sagt man ja, amerikanisches Modell ist ja eher dieses Risikomodell, also, während hingegen das europäische das Vorsorgeprinzip ist. Ist es das, was du vor Augen hast?
Ja, ich hätte jetzt gedacht an gar nichts regulieren und die Unternehmen machen lassen, was sie wollen, okay, wäre amerikanisch, und europäisch wäre Regularien finden, um, sag ich mal, zum Beispiel Arbeitsplätze zu schützen oder so.
Also, das geht jetzt so ein bisschen aus meiner Expertise raus. Also ich glaube, ich könnte jetzt gute Argumente liefern, warum im einen Fall als Technikphilosophin, warum im einen Fall eine Risikoherangehensweise vielleicht sinnvoll ist, zum Beispiel bei der Betrachtung von der Kernenergie, oder, aber da muss man es auch echt ausholen, oder warum bei anderen Aspekten wie dem Treibhauseffekt vielleicht ein Vorsorgeprinzip, also wir schauen uns den, ganz kurz zusammengefasst, den schlechtestmöglichsten Fall an, der auftreten kann. Egal wie häufig der auftritt oder wie wahrscheinlich der ist, aber wir versuchen, das zu vermeiden. So, und das sind ja Dinge, wo die Ethik klassisch was beitragen kann. Die Frage, die du jetzt gestellt hast, ist ja noch eine viel, viel weitergehende, zu sagen, lässt man den Markt machen oder will ich überhaupt Regulierungen? Und da bin ich jetzt, glaube ich, eher da, wo ich jetzt als Privatperson spreche. Also ich bin schon stark für eine regulierte Marktwirtschaft. Mhm. Denn das Recht des Stärkeren, also wir haben staatliche Strukturen, um das Recht des Stärkeren auszuhebeln oder zu unterbinden. Und dann brauche ich das auf dem Markt nicht auch noch unbedingt übertragen. Und dazu kommen natürlich auch noch so kontingente Dinge wie, dass der Markt sich in den klassischen Marktsektoren bewiesen hat. Aber wenn wir von Dingen reden, die ja auch durch die Industrie tangiert werden, wie Treibhauseffekt, sind ja die Hauptschäden nicht in Marktsektoren zu erwarten. Mhm. Die Hauptschäden des Treibhauseffekts sind nicht, dass wir Ernteausfälle haben, sondern die Implikationen der Ernteausfälle auf das Leben von Menschen, die dann zu Todesfällen führen. Ja, und die klassischen Marktsektoren sind monetarisiert. Ja, das ist bei Menschenleben hat nicht die Eigenschaften wie Geld. Ja, ich kann meine Freunde nicht tauschen. Mein eigenes Leben ist auch irgendwann mal vorbei. Ja, da nützt mir auch mein vieles Geld nichts. Also einfach auch nochmal als Philosophin wäre meine Argumentation gegen diesen völlig unregulierten Markt, muss man auch sagen, zumindest bis dato jetzt, ist das ja in den USA auch nicht so gewesen. Mhm. Dieser völlig unregulierte Markt macht natürlich überhaupt keinen Sinn, weil wir den Markt auch auf klassische Nicht-Marktsektoren anwenden, wo wir erstmal argumentieren müssten, dass das überhaupt da Sinn macht.
Und wenn du dir jetzt überlegen würdest, was könnte sich gesellschaftlich oder politisch, wie müssten die Rahmenbedingungen sein, ab 2026 oder 2030, wie auch immer, was würdest du sagen?
Ich glaube, ich würde mir sicherlich wünschen, dass wir Rahmenbedingungen schaffen, dass das Argument und die Argumentation wieder rationale Argumente wieder stärker Bedeutung haben. Und das ist, glaube ich, etwas, was ich stark in der Bildungspolitik sehen würde. Also auch wenn ich jetzt tatsächlich Technikphilosophie mache und man jetzt erwarten würde, ich würde jetzt für stärkere technische Regulierung argumentieren, glaube ich, würde ich mir eher im deutschen Kontext ein Sondervermögen für Bildung wünschen. Weil was wir gerade haben, das hängt natürlich mit meinem Fach zusammen, dass mich das stört, ist, wir lernen nicht zu argumentieren. Argumentieren ist ja normalerweise noch viel mehr als nur Logik. Die Logik, die hinter den argumentativen Analysen ist, zu lernen, sondern auch die eigenen Interessen und Werte zu hinterfragen. Ja, also zu fragen, will ich das jetzt wirklich? Und was wir in der Schule lernen, da hatte ich ein ganz schönes anekdotisches Beispiel mit meiner eigenen Tochter. Meine Tochter ging natürlich ganz früh in die Kita und ich habe da nie irgendwie negative Implikationen oder negative Rückmeldung bekommen. Aber die Rückmeldung, die ich zweimal von wildfremden Menschen im Zug bekommen habe, war super, dass die jetzt schon in die Kita geht, da lernt sie sich durchzusetzen. Und dann dachte ich mir, wenn das die hauptsoziale Fähigkeit ist, die wir als Gesellschaft glauben, dass Kinder in der Interaktion mit anderen lernen, ja, dann, wo ist denn die Basis für unser demokratisches Zusammenleben? Wir müssen ja lernen, auf die Interessen anderer einzugehen. Und wir müssen meines Erachtens auch viel besser lernen in der Schule und darüber hinaus, dass es Stärke ist, im Lichte anderer empirischer Befunde, im Einsehen von Fehlschlüssen, bessere Argumente zu erkennen, dass man die eigene Meinung ändern muss und nicht die eigene Meinung durchzusetzen. Und das, glaube ich, würde ich mir hauptsächlich wünschen.
Aber ist es nicht, ist es nicht ein Grundproblem dann auch der Philosophie, dass es offensichtlich mit dem Alltag nicht unbedingt immer vereinbar ist? Weil wenn jetzt alle Menschen da draußen, die nicht Philosophen sind, sagen, ich will, dass mein Kind lernt, sich durchzusetzen und die anderen im Kindergarten fertig zu machen. Also ist es dann nicht ein Grundproblem der Philosophie, dass es offensichtlich eine große Verwerfung zum Alltag gibt?
Glaube ich, würde ich noch nicht mal sagen, dass es notwendigerweise so ist. Ich glaube, wir sind jetzt, da kommt wieder zum Wirtschaftssystem, wir sind ja in einem bestimmten Wirtschaftssystem unterwegs, dass bestimmte menschliche Eigenschaften wie diese, den Eigennutz zu befördern, stark in den Vordergrund stellt. Aber Menschen sind ja viel mehr. Ja, wir tragen Fürsorge füreinander. Die wenigsten Menschen, und die würden wir dann als pathologisch bezeichnen, sind ja genuine Egoisten. Mhm. Von daher glaube ich, jede Gesellschaft hat ihre Nachteile. Wir fokussieren auf und momentan sehr stark auf eine menschliche Charaktereigenschaft. Und nicht nur dieser Eigennutz, sondern auch dieses immer mehr haben wollen, immer mehr können wollen, die, wenn wir das nicht regulieren, also jetzt in der Selbstregulation oder auch staatlich, uns natürlich an die Wand fährt. Und ich glaube, die Umweltprobleme, die wir gerade sehen, sind ein Beispiel dafür. Und dann nochmal zurück zu KI. Und dann zu glauben, dass dann die Technik das löst, aber wir gleichzeitig genauso weitermachen, halte ich einfach für sehr kurzsichtig und für sehr, sehr unwahrscheinlich.
Wahnsinn. Gut, sag mal, Raffaella, du darfst jetzt gegen Ende des Podcasts so ein bisschen was wünschen. Wie wäre denn, sag ich mal, so einfach in, nicht nur im nächsten Jahr, sondern generell in Zukunft, wenn du dir was wünschen könntest, wie sollten die Leute auf KI blicken? Weil wir hatten es jetzt schon am Anfang, dass immer mehr so die Ränder betont werden, entweder das Heilsversprechen oder die Angst, was weiß ich, dass die Maschinen die Kontrolle übernehmen. Was würdest du dir so wünschen, wie die Gesellschaft so ganz allgemein, also du kannst jetzt auch einen Annäherungspunkt, wie du möchtest, dir raussuchen, wie die Gesellschaft wirklich nicht nur 2026, sondern vielleicht wirklich in den nächsten 10 Jahren so mit KI sich beschäftigen sollte?
Gute Frage. Also ich glaube, was ich mir wünschen würde, ist tatsächlich das, was so ein bisschen auch bei diesem geforderten Moratorium anklang. Ich würde mir wünschen, da Tempo rauszunehmen, sowohl in der Anwendung als auch in der Umsetzung, weil ich glaube, dass so das größte Problem ist, dass wir mit dem wir als Menschen mit dem Tempo der Veränderung nicht umgehen können und auch natürlich überhaupt keine Möglichkeit haben, die negativen Implikationen abzuschätzen, geschweige denn dann irgendwie auf einer legislativen Ebene zu regulieren. Das ist eine, was ich mir wünschen würde. Und damit einhergeht auch, ich würde mir wünschen, dass zum einen natürlich diejenigen, die KI entwickeln und regulieren, sich in ethischen Aspekten schulen, also in ethischer Argumentation. Und ja, in Teilbereichen sieht man das schon, aber gleichzeitig würde ich mir auch von allen anderen wünschen, das gilt jetzt für die Philosophen, die sich mit KI befassen, genauso wie für die Juristen und die Anwender. Ich glaube, wir können nicht umhin, die Technik, die wir gebrauchen, zumindest im Prinzip zu verstehen. Und das ist bei KI natürlich sehr voraussetzungsreich. Aber das sehen wir schon bei normalen Gegenständen wie der Mikrowelle. Wer weiß schon, wie die Mikrowelle funktioniert? Dann hat man abstruseste Argumente. Es hilft halt nichts. Die Welt ist komplex. Und wenn sie so komplex bleiben soll, das hat ja alles so seine Berechtigung. Und wir können so viele Menschen auf dem Globus ja gar nicht ernähren. Das ist ja auch erstmal ohne moderne Technik und Naturwissenschaften. Und das ist ja auch erstmal sehr positiv, viele Menschen. Dann muss man sich einfach auch mit der Technik zu einem gewissen Punkt auseinandersetzen. Und dann komme ich wieder zu meinem, vielleicht nicht verwunderlich als Hochschullehrerin, komme ich wieder zu meinem Punkt. Und ich glaube, das hat auch Implikationen für die Bildungspolitik.
Super. Vielen Dank, Raffaella. Bevor wir aber zum Abschluss kommen, stellen wir unserem Gast oder unserer Gästin immer noch eine letzte Abschlussfrage. Und zwar würde ich dich bitten, die Folge in 3, 4 Wörtern, Sätzen, wie auch immer, zusammenzufassen, was unser Zuhörer mitnehmen kann.
Wenn der Zuhörer keine Lust hat, den Podcast zu hören und er skippt bis oder spult vor bis hier, was sagst du ihm dann?
Was sage ich ihm dann? Also zum einen dass es viele ethische Herausforderungen in den gegenwärtigen KI-Anwendungen gibt. Wir müssen dann nicht auf eine allgemeine Intelligenz rekurrieren. Es ist wichtig, sich nicht nur, aber auch für die ethischen Implikationen von KI damit auseinanderzusetzen, vertraut zu machen, wie denn KI funktioniert. Also zumindest rudimentäres Verständnis, wie ein Large Language Modell oder andere maschinelle Lernalgorithmen funktionieren, ist hier unabdingbar. Und wir müssen als Gesellschaft wieder lernen, auf die Kraft des besseren Argumentes zu vertrauen, dass Stärke ist, einzusehen, dass andere Argumente vielleicht besser sind und nicht nur das eigene Argument und die eigene Meinung durchzusetzen.
Schön. Ach, super, vielen Dank.
Vielen Dank, Raffaela. Schön, dass wir hier dich besuchen durften in Karlsruhe.
Ja, jetzt wird es auch langsam wirklich warm hier. Es geht gegen die Mittagszeit.
Das stimmt.
Schön, dass ihr da wart. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Waren spannende Fragen, auch für mich.
Danke dir.
Sehr schön.
Witold. Wow. Wir waren in Karlsruhe. Mhm. Es war eine aufregende Reise hier von Stuttgart.
Es war echt eine Reise, ja.
Was sagst du?
Ich muss sagen, ich bin richtig angetan davon, dass wir mal eine ganz andere Art von Podcast jetzt aufgenommen haben. Ich hatte fast so ein bisschen das Gefühl, wir hätten nicht nur eine eigene Folge dazu aufnehmen sollen, sondern so, weißt du, so eine eigene kleine Podcast-Serie. Mhm. So Philosophie des Ingenieurwesens und dann so verschiedene Bereiche so abdecken und mal so einen Ausflug in so eine andere Welt.
Mhm. Ja, was nicht ist, kann ja noch werden.
Ja, wagen. Dementsprechend muss ich dir sagen, ich fand es richtig gut. Ich fand es aber auch wahnsinnig viel in einer Folge an anderen Perspektiven, sage ich mal.
Ja, ging mir ähnlich. Vor allem ich jetzt als Jurist oder als Juristin. Für mich ist es ganz schwer greifbar. Mhm. Also ich habe mich immer wieder dabei ertappt, wie ich irgendwie so dachte, ja, das klingt alles absolut nachvollziehbar. Und wie du auch sagst, die Raffaela, die hat es wundervoll dargestellt und wirklich versucht, greifbar auch für den Zuhörer oder die Zuhörerin zu machen. Aber für mich war es manchmal schon sehr abstrakt.
Mhm. Ich finde es einfach eine andere Art zu denken, die man auch so ein bisschen wie erlernen muss,
ja,
sage ich mal.
Wahrscheinlich, ja. Also wir sind sehr gespannt, wie das Feedback ist zu der Folge.
Ja, und vielleicht wird ja aus der Folge noch eine Serie. Mal sehen.
Genau, viel Spaß.
Ciao.
Der Inchcast ist eine Produktion der Ingenieurkammer Baden-Württemberg.